Zuerst möchte ich aus Lukas 17, 11 bis 19 lesen. Lukas 17, 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Zuerst würde ich gerne kurz auf diesen Aussatz, diese Krankheit kommen. Es ist eine Krankheit, die wir heute auch mit dem Namen Leber kennen und benennen und ist inzwischen heilbar durch verschiedene Medikamente. Früher war es aber eine schmerzhafte Krankheit und konnte sogar zum Tod führen, zu dieser Zeit, wo wir jetzt den Vers gelesen haben. Menschen, die zu dieser Zeit an einem Aussatz gelitten haben, mussten sich beim Priester melden und der Priester hat dann entschieden, ob es ein Aussatz ist oder nicht. Und wenn es einer war, wurden sie aus dem Lager gestoßen und mussten außerhalb des Lagers leben. 3. Mose 46 lesen wir ganz klar, dass sie außerhalb des Lagers leben sollen. Sie wurden somit von der Gesellschaft entfernt und waren sozusagen auf sich alleine gestellt in einer sehr schwierigen Zeit, weil sie wussten, das kann zu ihrem Tod führen. Das kurz zu dieser Krankheit damals. Ich möchte nun auf Vers 13 und 14 genauer hingehen und habe das mit einem kleinen Übertitel: Auf Jesus ganz vertrauen. Diese 10 Männer vertrauten auf Jesus, weil sie wussten im tiefen Herzen, nur Gott alleine kann sie noch retten. Kein Priester, kein Heiler. Ich gehe sogar davon aus, dass diese 10 Männer ungläubig waren, aus 2 Gründen. Zum einen war der einer dieser Männer ein Samariter. Und die Juden und die Samariter, die wollten nichts miteinander zu tun haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Juden auf der Seite des Lagers, die Aussatz hatten, wohnten und die Samariter auf der anderen. Das heißt nicht, dass ein Samariter nicht auch gläubig sein konnte. Darum komme ich da eher zu Vers 19, auf den ich dann später genauer eingehen möchte. Bei Vers 19 steht auch: Dein Glaube hat dich gerettet. Das kommt 4-mal im Lukas-Evangelium vor. In Apostelgeschichte 16,31 steht ganz klar: Glaube an Jesus Christus, dann bist du gerettet. Somit interpretiere ich, dass diese Männer ungläubige Männer waren und dass der eine, der Samariter, der umgekehrt ist, Sündenvergebung bekommen hat durch die Umkehr zu Jesus Christus und die Lobpreisung Gottes. Weil Glaube an Jesus ist die Rettung. Jesus ist die Brücke zu Gott. Nun, diese Männer hatten diesen Aussatz. Und Jesus sagte zu ihnen: Geht zum Priester. Damals war es so, dass nur der Priester das Recht hatte, diese Männer von ihrem Aussatz reinzusprechen und sie somit wieder in die Gesellschaft zu integrieren. An dem Zeitpunkt, als diese Männer losgelaufen sind zu diesem Priester, hatten sie den Aussatz noch. Und sie wussten ganz genau: Mit diesem Aussatz zum Priester gehe, der schickt mich wieder zurück. Sie zögerten nicht, sie zweifelten nicht. Es war keine Unsicherheit da. Sie gehorchten Jesus sofort, obwohl die Heilung erst auf dem Weg stattgefunden hat. Sie vertrauten Jesus Christus völlig. Zum einen wussten sie, ihnen kann sonst niemand helfen. Wie wenig ist mein Vertrauen und meine Zuversicht auf den Herrn Jesus Christus in meinem Leben? Wie oft übernehmen meine Sorgen mein Leben? Wie wenig vertraue ich auch auf sein Wort? Für jede Lebenslage hat Jesus eine Antwort, eine helfende Hand, eine Unterstützung. Wir müssen nur zu ihm. Es liegt an uns, mit Jesus zusammen die Schwierigkeiten, die wir haben, die Herausforderungen, denen wir bevorstehen, zu bewältigen. Jesus hat uns in seiner Hand. So nehmen wir doch seine Hand und ziehen ihn in unsere Schwierigkeiten hinein. Er kann helfen und er will helfen. Wir können ihm alles ablegen, alles übergeben. Ich komme nun zu Vers 15 bis 19 mit dem kleinen Übertitel Dankbarkeit gebührt als erstes Gott. Nun, von diesen 9 Männern kehrte nur ein Mann um. Er ging direkt zu Jesus, zu seinen Füßen, lobte und pries Gott. Er ging nicht zum Priester oder nach Hause, in die nächste Kneipe oder so. Sein erster Gedanke, seine erste Entscheidung war, ich gehe zu Gott, ich gehe zu Jesus Christus. Ich bedanke mich und lobpreise ihn zuerst. Gott kam für diesen Samariter an erster Stelle vor allen weltlichen Dingen. Keiner der anderen, zumindest lesen wir nichts davon, dankte Gott. Als wenn es selbstverständlich gewesen wäre, dass Gott sie geheilt hat. Sie gingen ihre Wege. Es geht ihnen jetzt gut. Im Moment brauchen sie Gott nicht. Ist das nicht genau die Haltung dieser Welt? Es läuft alles so gut und prächtig. Wozu brauche ich Gott? Ich habe alles. Mir geht es gut. In Notsituationen ist Gott ein netter Helfer für alle Menschen. Da, wo ein Mensch in der absoluten Verzweiflung ist, da betet man. Aber sonst hat Gott in meinem Leben nichts verloren. Das war auch 28 Jahre lang meine Haltung. Ich habe dazu noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben, beziehungsweise von meinem Bruder. Mein Bruder hat genau diese Haltung immer wieder gesagt, er hat alles, ihm geht es gut. Wozu braucht er Gott? Und ich verstehe ihn. Ich war genauso. Dann kam er vor ein paar Wochen in eine Situation, wo ihm nichts und niemand helfen konnte. Ging um seine Beziehung. Wir haben ihm dann mitgeteilt, dass wir beten. Nicht für was wir genau beten, sondern einfach, dass wir für sie beten, dass der Wille des Herrn geschehe. Und auf einmal kam die Nachricht von meinem Bruder, was ich noch nie von ihm auf so eine Art gehört habe, danke für das Gebet. Hier hat auch mein Bruder gemerkt, wie er verloren ist ohne Gott. Er wusste im Herzen ganz genau, nur Gott allein kann ihm jetzt in dieser Situation helfen. Keine Freunde, kein Psychologe, kein Arzt, nichts. Das war für mich schon einer, kann ich sagen, der schönsten Momente für mich, diese Reaktion meines Bruders. Er ist deswegen jetzt noch nicht zum Glauben gekommen, leider. Aber es ist ein Zeichen für mich, es ist eine Antwort für mich, dass ihm bewusst wurde, hier ist was Größeres, was Mächtigeres, was er im Grunde genommen schon wusste. Sind wir Kinder Gottes nicht manchmal genauso wie die Ungläubigen dieser Welt? Wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir Gott sehr schnell an und bitten und beten von Herzen wie kaum. Ich weiß, als ich mal in verzweifelten Situationen war, ich glaube, ich hatte noch nie so ein Herzensgebet wie damals. Und wie ist es, wenn es gerade sehr gut läuft? Vernachlässigen wir da die Beziehung zu Gott? Heute bin ich zu müde zum Beten oder Lesen. Ich mache das morgen. Ich kenne diese Herausforderung sehr gut in meinem Leben. Ich arbeite auf einer Intensivgruppe mit psychisch kranken Jugendlichen. Und wenn ich da 30, 35 Stunden bei der Arbeit bin, ich schlafe auch da, fange morgens um 8 an, um 11 Uhr ist der Dienst zu Ende, da bin ich auch sehr geschlaucht manchmal, weil es ja ein herausfordernder Tag war. Und wenn der Tag dann auch noch sehr gut gelaufen ist und ich bin erschöpft und müde, dann denke ich mir schnell, jetzt lieber schlafen, ein bisschen runterfahren, ich kann morgen noch etwas lesen und beten. Aber genau an diesem Zeitpunkt muss ich auch ganz klar lernen, dankbar zu sein Gott. Weil Gott hat mich durch diesen Tag getragen. Er hat mich vor allem bewahrt und geschützt, damit der Tag so gut verlief. Ohne ihn wäre dieser Tag nicht so gut gelaufen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Vertraut vollkommen auf Jesus. Natürlich vertraue ich auch meiner Frau. Aber die Wahrheit ist, meine Frau wird mich immer mal wieder enttäuschen und ich sie auch. Gott nicht. Vertraut vollkommen auf Jesus Christus und richtet euren Blick als erstes auf ihn. Gehorcht Jesus vollkommen, denn er hat die vollkommene Vollmacht und das Recht und ist gerecht. Vertraut und gehorcht auf Jesus Christus. Dankt Gott im Gebet an den Tagen, die auch gut gelaufen sind. Gott sorgt dafür, dass sie gut gelaufen sind. Er befahl seinen Engeln, dass sie uns behüten. Psalm 91, 11. Wenn euch etwas gelingt oder gut verlief, dann dankt Gott dafür. Er hat das Gelingen geschenkt, das Vollbringen. Ich habe dazu noch eine kleine Geschichte, die mir und Sinat schon öfters passiert ist. Man kennt das, man geht irgendwo hin, alle Parkplätze besetzt. Leute, überall. Dann fährt man dahin und genau in diesem Moment fährt ein Auto raus. Danken wir Gott dafür, in dem Moment, dass wir nicht noch einen Parkplatz suchen müssen, vielleicht kleine Kinder im Auto sind, die schon müde sind von der Fahrt. Genau diese kleinen Momente und diese guten Tage müssen wir den Herrn genauso anbeten wie an den schlechten und schwierigen Tagen und ihm danken, dass er für uns sorgt und auf uns aufpasst und uns das gegeben hat. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir loben und preisen dich und danken dir, dass du uns dieses Leben geschenkt hast, dass wir Geschwister sein dürfen, Kinder Gottes. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir nun jeden guten Tag auch als erstes an dich denken, bei dir uns bedanken, Herr, dass du auf uns aufgepasst hast. Herr, wir bitten dich, dass wir immer mehr und mehr von Herzen auf dich vertrauen, auf dein Wort. Und bitten dich, dass wir auch den Gehorsam lernen, den du verdienst, den wir dir als Kinder geben sollten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du deinen Engel, die solche mächtigen Wesen sind, befohlen hast, auf uns, ja, auf uns kleinen Menschen aufzupassen. Herr, ich möchte dich bitten für jeden einzelnen Bruder, für jede einzelne Schwester, die hier ist, dass du uns alle zusammen durch diese Zeit trägst, durch unser Leben trägst, uns immer wieder aufzeigst, wo wir dir mehr danken sollen, mehr loben sollen, mehr preisen sollen. Darum wollen wir dich jetzt loben und preisen, dass wir auch diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir dürfen uns unter dein Wort stellen. Wir dürfen uns hier frei versammeln, in einem guten Gebäude, in einem schönen Gebäude. Wir danken dir, dass wir auch Gemeinschaft danach haben dürfen, dass du das alles geschenkt hast, uns zur Verfügung stellst. Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt, dass du uns leitest und führst durch dieses Leben und danken dir, dass du für uns da bist. Amen.
Wir wollen zusammen das Lukas-Evangelium nochmal aufschlagen, Kapitel 9, die Verse 10 bis 17. Lukas 9, die Verse 10 bis 17. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einem einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und in die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach zu den Jüngern, lasse sich gruppenweise setzen, je 50 zu 50. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit diese sie der Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Immer wenn ich diese Verse lese, dann kommt mir eines im Sinn. Ich meine, wir finden uns ja im 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo die Apostel, die Jünger schon eine ganze Menge Erfahrungen mit ihrem Herrn gemacht haben. Aber irgendwie scheint es mir so, als hätten sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht manches vergessen, was sie wissen müssten. Sie hatten ja davor, das lesen wir ab Vers 1, sind sie ausgesandt worden auf eine, man könnte sagen, auf eine kurze Missionsreise mit dem Auftrag zu heilen und das Reich Gottes zu verkünden. Und sie hatten Gewaltiges erlebt. Und nun, man könnte sagen, einige Verse später kommen sie in eine Situation, wo sie irgendwie merken wir verlegen waren, wo sie nicht weiter wussten, wo ihnen nur eines einfiel, nämlich dieses Problem, nämlich diese große Volksmenge irgendwie loszuwerden und sie wegschicken zu wollen. Ich glaube, wir haben oftmals dieses ähnliche Problem, dass wir manche Lektionen, die wir vielleicht in unserem geistlichen Leben schon gelernt haben, sehr schnell wieder vergessen. Und dann ändert sich vielleicht die Situation etwas und wir merken, wir sind genauso verlegen, genauso ratlos wie die Jünger vielleicht. Das erlebe ich auch in meinem Leben immer wieder. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wir eigentlich wissen, dass sie gut sind, dass sie richtig sind, dass der Herr das von uns möchte, und doch vergessen wir sie oft oder drängen sie in unserem vollen Alltag in den Hintergrund. Zum Beispiel, wir vergessen, die Bibel zu lesen. Etwas, was für einen Gläubigen eigentlich selbstverständlich sein sollte, da er weiß, dass er nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Oder wir vergessen zu beten. Irgendwie vergessen, dass Gebet, ernsthaftes Gebet, Gott sehr, sehr ernst nimmt. Und er darauf antwortet, vielleicht nicht immer so, wie wir das wollen, aber doch ganz sicher darauf antwortet. Oder wir vergessen, dass es nicht auf uns letztlich ankommt, um mit den Problemen und Schwierigkeiten unseres Lebens fertig zu werden. Hier und da vergessen wir auch, dass wir uns nicht den Weg in den Himmel erarbeiten können, auch nicht durch unsere Treue. Dass wenn wir unsere Pflichten erfüllen, dann müsste ja Gott sehr zufrieden sein. Hier und da vergessen wir sogar, dass Gott uns wirklich in jeder Situation, in allen Umständen liebt. Und wir vergessen oft, dass er als unser himmlischer Vater genau weiß, was für unser Leben eigentlich so wichtig und richtig ist. Und wir sträuben uns oft dann dagegen, uns genau dort wiederzufinden, wo er uns vielleicht in unserem Leben haben möchte. Und wir vergessen vielleicht auch, und das war das Problem der Jünger, dass Gott in jeder Situation Vorsorge treffen wird, dass er uns versorgt, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Nun, dieses Wunder, das hier, auch wie das Wunder, das Stefano erwähnt hat, eigentlich gar nicht groß genauer ausgeführt wird. Wir wissen wieder nicht den genauen Augenblick oder wie das genau gelaufen ist, wie bei den 10 Aussätzigen, die vielleicht während des Laufes plötzlich gemerkt haben, sich angeschaut haben und zu ihrer Freude festgestellt hatten, dass der ganze Aussatz, die ganzen Folgen des Aussatzes auf ihren Händen, an ihren Beinen, an ihren Armen wie vorbei war. Und da hat es Ähnliche. Jesus beginnt, das Brot zu brechen und dann heißt es einen Vers später, alle waren satt. Ein erstaunliches Wunder, das übrigens in allen 4 Evangelien erzählt wird. Und wir kennen ja diese Geschichte aus, wahrscheinlich schon von der Kinderstunde her, und trotzdem ist das eine so wichtige Begebenheit im Leben Jesu, die wir in so vielfältiger Art und Weise auf unser Leben anwenden können. Die Situation ist ja klar, die Jünger waren unterwegs, das lesen wir in den ersten Versen. Dann kommen sie zurück zwischen Versen 6 und zwischen Vers 10 kommt diese kurze Begebenheit mit der Frage des Herodes, die übrigens auch in diesem Wunder dann beantwortet wird, indirekt. Aber sie kommen nun zurück, voll von diesen Erlebnissen, die sie gehabt haben. Und es heißt dort, die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Was war das für ein Zusammentreffen? Und er nahm sie zu sich, heißt es dann weiter, und zog sich zurück an einem einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Und dann wurde ihnen aber nur ein kurzer Moment der Ruhe gegönnt. Die Ruhe, die sie vielleicht wirklich gebraucht haben, um ja, von all diesen eindrückenden Erlebnissen, die sie gemacht haben, die gewaltig waren aus ihrer Perspektive. Sie haben gemerkt, wie sie mit dieser Vollmacht, die ihnen der Herr gegeben hat, Dämonen ausgetrieben haben, Krankheiten geheilt haben und diese Botschaft dieses Reiches Gottes verkündigen konnten. Und nun diese Zeit der Ruhe. Aber die wird jäh unterbrochen, weil die Volksmenge hat das mitbekommen und sie sind schon da und nicht wenige. Letztlich waren es 5000 Männer. In den anderen Evangelien wird das so gezeigt, dass sie, das waren 5000 Männer und noch eben viel mehr Frauen und Kinder. Sie folgten ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Was für ein bewegendes Bild, was für eine Lektion für die Jünger, was für eine erstaunliche Situation, in der sie sich befanden, noch vorher voll dieser Erlebnisse und nun sehen sie ihren Meister wieder bei der Arbeit, wie er hier wirkt und handelt, wie er auch diese kurze Auszeit doch sehr schnell unterbricht, um dieser Menge zu helfen. In anderen Evangelien lesen wir, wie ihn das gedauert hat, dass er vergleicht sie dort im Johannesevangelium wie eine Herde ohne Hirten, anspielend auf Jesaja 46. Und er erbarmt sich ihrer und hilft ihnen. Und dann kommt aber eine Herausforderung, eine Schwierigkeit, aber der Tag fing an, sich zu neigen und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und in die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Wir würden sagen, es ist eine sehr gut pragmatische Lösung eines Problems. Sehr wahrscheinlich ging diese Tätigkeit Jesu, nachdem er mit seinen Jüngern unterwegs war, wirklich mehrere Stunden, wo die Menschen dort waren, ihm zugehörten. Ich staune immer wieder, wie lang die damaligen Menschen zuhören konnten. Jeder Prediger wünscht sich das heimlich. Und ist eine Herausforderung für ihn. Und nun war es doch Zeit, nach der Jünger Meinung, diese Versammlung aufzulösen und sie dort eben wegzuschicken und so weiter. Und dann kommt eine ein eigenartiger Befehl Jesu, eine eigenartige Aufforderung Jesu. Es heißt in Vers 13, er aber. Und damit signalisiert schon der Schreiber dieses Berichtes, das hat Jesus nicht gefallen, was die Jünger hier vorgeschlagen haben. Er aber sprach zu ihnen, und das ist ein Befehl, den er ihnen gibt, gebt ihr ihnen zu essen. Und das war eine Herausforderung. Wieder, wir müssen uns vorstellen, was hatten sie bisher alles erlebt? Und nun werden sie mit einer, man könnte sagen, neuen Situation konfrontiert, die sie in der Form noch nicht gehabt haben. Und wie reagieren sie? Wie gehen sie mit dieser Herausforderung um, mit dem, dass nun Jesus sie wahrscheinlich mit einer gewissen Deutlichkeit, mit einer gewissen Heftigkeit nach ihrer Aussage angesprochen hat, gebt ihr ihnen zu essen. Und dieses ihr ist im griechischen Text auch dort, wo die Betonung darauf liegt. Nicht gebt ihnen zu essen, sondern gebt ihr ihnen zu essen. Was war ihre Reaktion? Vers 13. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Das waren immerhin 5.000. Irgendwie scheinen sie vergessen zu haben, dass sie hier jemanden bei sich haben, der heilen kann, der Dämonen austreiben kann und der doch sehr wahrscheinlich, würden wir sagen, auch mit diesem Problem fertig werden könnte. Warum gibt er uns diesen eigenartigen Auftrag, der uns wie ratlos zurücklässt? Wir sind nun die Blamierten. Wir stehen hier da und was sollen wir machen? Ihr Blick war auf das konkrete Problem gerichtet, nämlich 5.000 Menschen mehr, die nun wahrscheinlich Hunger hatten und es gab hier nichts zu holen. Dort, wo sie waren, ein öder Ort, da gab es nichts zu retten in dem Sinne. Sie hatten irgendwie vergessen, dass sie Gott bei sich hatten, der sehr wohl fähig ist, allen Mangel zu stillen. Zumindest hätten sie Jesus fragen können und sagen können, Herr, also jetzt sind wir wirklich in Verlegenheit, wie sollen wir das machen? Ihre Antwort an ihn zeigt, dass sie in keiner Weise so gedacht haben und eben gedacht, ja, es müssen wir, wie vielleicht diese 10, die einfach dann losgelaufen sind, im Herzen realisiert haben, es gibt nur eine Lösung. Wenn er uns nicht heilt, dann werden uns die Priester wieder verurteilen. Und hier die 10 Jünger, die 12 Jünger, nein, es gibt nur eine Lösung. Wir müssen sie wegschicken. Und das ist, was wir oft machen mit unseren Problemen, oder? Wir schicken die Probleme weg, wir versuchen sie zu eliminieren, wir versuchen sie zu umgehen, wegzudrängen, auf andere zu schieben, die sollen sich darum kümmern und so weiter. Wenn es doch eine ganz klare Anweisung gibt, die der Herr den Seinen gegeben hat. Und dann kommt das, was ich ein Dinner Impossible nenne, ein unmögliches Abendmahl, ein unmögliches Abendessen, in diesen Versen 14 bis 17. Es waren eben diese 5.000 Männer, die sie dann zu je 50 und 50 gruppieren sollten. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit diese sie der Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurden aufgehoben, was ihnen von Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Ein erstaunliches Wunder passiert. Ein erstaunliches Wunder wird mit so schlichten, einfachen Worten geschildert. Das Zeitwort, das hier verwendet wird für das Brechen des Brotes von Jesus, steht in einer Zeitform, die ein kontinuierliches Brechen kennzeichnet. Was hier geschehen ist, ist, dass die Jünger hin und her gelaufen sind und Jesus diese ganze Zeit diese 5 Brote gebrochen hat und die Jünger wieder mit diesen, wahrscheinlich waren es wirklich auch Körbe, die da waren, losgeschickt hat, und sie gekommen sind und wieder gefüllt wurde und losgeschickt haben. Das ging wahrscheinlich eine ganze Weile, bis alle 50er-Gruppen satt waren. Bei manchen Wundern, die passiert sind, merken wir, wie zum Beispiel bei der Stillung des Sturmes oder wo Jesus auf dem Wasser ging, wie die Jünger, buchstäblich heißt es dort oftmals, entsetzt waren, wo sie das gesehen haben, wo sie realisiert haben, was hier eigentlich passiert bei den Wundern. Hier scheint das nicht der Fall zu sein. Sie sind wahrscheinlich zu beschäftigt gewesen, hin und her zu laufen mit diesen Brocken des Brotes und irgendwann haben sie vielleicht realisiert, Moment einmal, jetzt sind wir schon fast am Ende, was ist aus diesen 5 Broten geworden? Und alle waren satt. Und auf 2 Dinge, was das für uns heißen kann, möchte ich kurz eingehen. Was bedeutet dieses Wunder? Nun, dieses Wunder bedeutet sehr viel. Man könnte manche Stunde damit füllen, über dieses Wunder zu sprechen. Es hat auch einen ganz klaren Bezug zum letzten Mahl des Herrn, denn die gleichen Begriffe wie das Segnen, der Blick nach oben, das Brechen des Brotes, das Verteilen, finden wir in der gleichen Formulierung wie beim letzten Abendmahl. Mehrmals finden wir das im Lukas-Evangelium, diese ähnliche Formulierung immer wieder. Dieses Wunder weist auf etwas Größeres, lässt dich hin. Aber hier ganz einfach gesprochen, was dieses Wunder bedeutet, ist ganz einfach und schlicht und doch so oftmals schwer für uns zu begreifen, dass Gott auch in einer solchen Situation, dass Gott eigentlich in jeder Situation Vorsorge tragen wird, dass wir keinen Mangel haben. Vielleicht nicht auf dieselbe wundersame Art und Weise, aber aufgrund derselben Gnade, die hinter diesem Wunder damals gestanden ist. Und das, daran müssen wir uns immer wieder erinnern, in unserem kleinen Alltag, wo wir auch sind. Gott ist es letztlich, der uns unser buchstäblich tägliches Brot gibt, unsere Kleidung, in der er uns befähigt, arbeiten zu können oder andere befähigt hat, arbeiten zu können, sodass wir vielleicht als solche, die nicht arbeiten können, mitversorgt werden. Er weiß um jedes Bedürfnis, um jeden Wunsch, um jede Sehnsucht in unserem Leben, in unserem Dasein. Und er möchte es erfüllen, nicht immer auf die Art und Weise, wie wir das gerne hätten, sondern auf seine Art und Weise, wie hier, zur Überraschung der Jünger. Und er wird das tun. Und wir sind nicht durch das begrenzt, was wir in der Hand haben, wie diese Jünger, die vielleicht mit diesen 5 Broten und diesen 2 Fischen vor den Herrn gekommen sind und sagten, schau, das ist alles, was wir haben. Das hindert Gott nicht daran, aus dem Fülle zu machen. Wenn wir Verse lesen, wie dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern oder dass uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt ist, dann realisieren wir genau diese kleine oder große Lektion zum Leben. Er wird Sorge tragen. Er wird für uns, um uns Sorge tragen. Und das in großzügiger Art und Weise. Und wenn wir das hier oder wieder vergessen, dann werden wir das wahrscheinlich diese Lektion wiederholen müssen, bis wir sie besser lernen, bis wir sie uns merken und bis wir anfangen, mit dem auch in unserem kleinen Alltag, in den verschiedenen Dingen, in denen wir stehen, damit zu rechnen, dass wir einen Gott im Himmel haben, der dafür Sorge tragen wird, dass uns an nichts mangelt, was wir brauchen. Dann lernen wir auch vielleicht manches, was wir nicht brauchen, fröhlich abzulegen. Dann klärt sich vielleicht manche andere Frage, wo wir um so Dinge drehen oder um Sachen drehen, die uns so wichtig zu sein scheinen und lernen aber vielleicht dadurch, ja, uns auf das Wesentliche und Wichtige, auf das zu konzentrieren, was wir vom Herrn bekommen haben. Das ist auch für eine Gemeinde eine ganz spannende Sache. Der Herr wird Vorsorge halten, auch für eine Gemeinde, nicht nur für Einzelne. Und er wird sicherstellen, dass eine Gemeinde die Gaben hat, die sie braucht. Außer wir vergessen es und versuchen nun, irgendwie das selber zu managen und zu regeln, dass der Laden, wie man so hier und da sagt, läuft. Nein, wir sollten lernen zu vertrauen, dass er dafür Sorge tragen wird. Und das Zweite ist, was da mit dem zusammenhängt, auch wir, auch du und ich haben Teil daran. Das finde ich so irgendwie bewegend. Eigentlich konnten die Jünger nichts machen. Und trotzdem kommen sie zum Einsatz, der sie in Atem gehalten hat. Sie wurden beauftragt, nun das, was Jesus auf wundersame Art und Weise vermehrt hat, gab er ihnen, um es dann zu den Menschen zu bringen. Das ist ein so wichtiges geistliches Prinzip, nicht nur in Bezug auf Brot und andere natürlichen und physischen Dinge, sondern in Bezug auf geistliche Dinge, auf geistliche Gaben, die der Herr der Gemeinde gegeben hat. Er wird Vorsorge tragen, dass es diese Gaben gibt. Und wenn wir nicht realisieren, dass wir einen Teil, einen Platz darin haben, als solche, die nun aus dieser Fülle empfangen, für uns nehmen dürfen und nun weitergeben dürfen, dann haben wir Sinn und Idee biblischer Gemeinschaft noch nicht verstanden. Man muss den Jüngern zugutehalten, dass sie die Not gesehen haben und dass sie irgendwie was regeln wollten. Und das passiert ja uns oft auch in unserem persönlichen Leben. Wir wissen schon, wie manches Problem bei uns liegt. Wir sehen auch manches Problem in der Gemeinde. Lernen wir, uns von ihm nun so führen und leiten zu lassen, von ihm das zu empfangen, um es dann weiterzugeben. Und diese geistlichen Schlachtopfer, von denen wir am Freitag gehört haben, nun zu teilen im Sinne der Gemeinschaft mit allen. Dass die Gaben, die Gott in Fülle gibt, doch zum Einsatz kommen, ich mich rufen lasse, bewegen lasse, um mich einzureihen. Um die Vortrefflichkeiten dessen zu verkünden, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. 1. Petrus 2, wo es um Gemeinde, um Gemeinschaft letztlich geht. Und das wollen wir lernen. Und über allem, was uns diese Begebenheit auch zeigen soll, wie das auch in der Begebenheit mit den 10 Aussätzigen ist, wir alle brauchen Jesus, so schlicht und einfach können wir das zusammenfassen. Wir brauchen Jesus. Was wir wirklich brauchen, ihn. Wir können nur nachdenken, was Brot für eine Bedeutung in der biblischen Offenbarung hat. Ich denke an Johannes 6, wo Jesus sich als das Brot Gottes bezeichnet. Es geht also mehr als nur um Brot in dieser Begebenheit. Es geht um etwas, das Leben gibt, das Brot des Lebens. Ich, sagt Jesus, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, auch wenn er diesen Mangel an Sättigung noch hat. Nachdem er an ihn glaubt, wird er diesen Hunger nicht mehr haben. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und hier merken wir diese Dimension, die auch in dieses Wunder hineinspricht. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn in jeder Phase unseres persönlichen Lebens, in jedem Aspekt unseres persönlichen Lebens, in all den Fragen, in all den Herausforderungen, auch beruflicher Art oder schulischer Art, in denen wir stehen. Ohne ihn wären wir nur auf uns gestellt und letztlich verloren. Und die Gemeinde braucht ein Bewusstsein, wie nötig sie die Verbindung zu ihrem Haupt, ihn, hat. Deshalb wollen wir lernen, immer wieder dieses Brot des Lebens, ihn in unser Leben einzuladen. Nicht, dass wir das nicht schon getan hätten, aber doch auch hier und da vielleicht ganz bewusst am Morgen sagen, Herr, ja, ich möchte auch diesen Tag ganz bewusst in deiner Gegenwart leben. Ich möchte wie jetzt nochmal von diesem Brot nehmen und mitnehmen in meinen kleinen Alltag und mit dem leben und mich dann in Dankbarkeit zu meinem Gott wenden und ihn preisen. Amen.